herzlich willkommen in der Pocket Coach Denkbar, wo rund um Persönlichkeits- und Businessentwicklung alles möglich ist. Produziert von Denkzeuge. In dieser laufenden Serie möchten die Denkzeuge-Gründer und Pocket Coach-Entwickler Michaela Lang und Oliver Fritsch dich zum Möglichkeits- und Andersdenken inspirieren und zum Weiterkommen motivieren. Infos zum Pocket Coach und den Reflexions-, Analyse- und Strategietools erhältst du unter www.denkzeuge.com und unter www.pocketcoach.ai.
Heute, liebe Hörerinnen, freue ich mich ganz besonders, weil heute ist jemand zu Gast bei uns in unserer Denkbar, wo ich wahrscheinlich schon in mehreren Podcasts darüber gesprochen habe, weil dieses Thema, um das es heute geht, mein absolutes Herzensthema ist, nämlich die Bildung. Heute geht es um die Bildung in Schulen und ja, das kann man auch weitertragen in Universitäten. Und ich freue mich ganz herzlich heute, Dagmar Jakob zu begrüßen, eine Lehrerin aus Mecklenburg-Vorpommern, die auch gleichzeitig die komplette Coaching-Ausbildung bei uns gemacht hat und in dieser Thematik Persönlichkeitsentwicklung und Ziele entwickeln mit ihren Schülern ganz engagiert unterwegs ist. Und ich bewundere sie wirklich mehr als viele, viele anderen Menschen, weil sie mit so einer fröhlichen Leidenschaft an diesem Thema dran ist und seit Jahren engagiert ist und nie aufgibt und für mich das totale Vorbild ist. Herzlich willkommen, liebe Dagmar. Stell dich doch mal vor und erzähl mal ein bisschen über deinen Werdegang, der schon einige Jährchen dauert.
Ja, danke für die Lorbeeren. Ich freue mich, bei euch zu sein und erst einmal hallo. Mein Werdegang, ja, ist wirklich schon ein bisschen länger. Ich habe noch zu DDR-Zeiten die erste Lehrerausbildung als Grundschullehrerin absolviert, bin 86 zur Hochschule gegangen und dann kam die Wende, nachdem ich fertig war und ich habe nochmal studiert an der Universität Rostock, dann Lehrerin für die Oberstufe. Ich unterrichte seit 1995 Deutsch, Mathematik und Musik in Altersklassen 5. Klasse bis 12. Klasse. Ich habe aber auch schon an Grundschulen ausgeholfen und ich bin auch in der Erwachsenenweiterbildung tätig als Fortbildnerin und Referentin. Und ich habe auch in einem privaten Bildungswerk mehrere Sprachkurse geleitet für Erwachsene. Also ich kenne quasi jede Altersgruppe und bin aber hauptsächlich jetzt die letzten 18 Jahre an einer Gesamtschule in Staffenhagen tätig und habe dann vor einigen Jahren bei euch die Ausbildung machen dürfen. Ich habe eine klassische Coaching-Ausbildung gemacht an der Business Academy in Hamburg. Und ja, das wäre es eigentlich zum Werdegang.
Ja, mich würde dann noch mal ein bisschen interessieren. Du warst ja mal so ein bisschen raus aus dem klassischen Lehrerdasein und hast ja schon eigentlich eher von dem höheren Level von oben versucht nach unten da was zu bewegen.
Aus dem Kultusministerium, ja, glaube ich, oder?
Und bist irgendwann vor ein paar Jahren dann wieder ganz zurück und da raus und versuchst praktisch jetzt wieder aus dem Bereich der Schule raus, das nach, von unten nach oben zu streuen, wenn ich mich da richtig erinnere, oder?
Ja, es war so, dass ich abgeordnet wurde mit einigen Stunden. Ich war also durchgängig, seit 95 bin ich in Schule beschäftigt. Ich bin durchgängig als Klassenleiterin tätig, habe andere Aufgaben an Schule. Als Musiklehrer, könnt ihr euch vorstellen, sind die Großveranstaltungen mein Metier. Aber ich hatte ein paar Stunden Abminderung bekommen, um als Koordinatorin für Bildung für nachhaltige Entwicklung für das Bildungsministerium tätig zu sein. Und zu mir gehörten die 93 Schulen des Schulamtsbereichs Neubrandenburg. Ja, aber das war kein Ausscheiden aus dem Schulsystem, sondern ich hatte nur einige Stunden die Woche weniger Unterricht. Also ich bin durchgängig praktisch an Schule geblieben, musste aber in der Zeit erkennen, ich habe das 10 Jahre lang gemacht, dass tatsächlich gute Ideen von oben nach unten sich kaum implizieren lassen, funktioniert einfach nicht. Gibt verschiedene Gründe, aber ich will nicht gleich in die Folge gehen.
Nee, alles gut, alles gut. Das Interessante finde ich eben nur, und das weiß ich, das habe ich auch in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, dass du eben genau das für dich erkannt hast und nicht aber aufgegeben und resigniert hast, weil das ist das, worum es uns ja auch in der Denkbar geht, dass wir Leute motivieren, dass sie eben nicht aufgeben, wenn es mal hart wird, sondern dass du jetzt einfach einen neuen Weg gehst und jetzt seit mehreren Jahren versucht hast, da ein Programm, das du im Kopf hast, in der Schule zu implementieren. Und für uns war das eine Riesenfreude, als du das geschafft hattest. Jetzt hast du ja gesagt, jetzt musst du wieder eine Pause machen aufgrund von Lehrermangel. Aber du hast es geschafft, ein Wahlpflichtfach mit der Überschrift Persönlichkeit und Ziele entwickeln in die Schule zu integrieren, was ich so sehe, dass das für wahrscheinlich den Großteil aller Schulen für völlig undenkbar gesehen wird. Und du hast es möglich gemacht. Und darüber wollen wir heute ja auch ein bisschen reden, was dein Programm beinhaltet, was dahinter steckt und wie das einfach gelaufen ist, um dieses Undenkbare auch für andere möglich zu machen und denkbar zu machen.
Ja, können wir machen. Also ich sag mal, es gibt ja schon in einigen Bundesländern, zum Beispiel Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, im Rahmen des Unterrichtsfaches Ethik gibt es ja Lehrgänge mit dem Namen Glück. Also wir sind nicht die Einzigen an der Front. Da wurde schon erkannt, dass es natürlich um Persönlichkeit in irgendeiner Weise gehen muss. Und da an diese Idee anzuknüpfen, ne, das wäre eigentlich mein Wunsch. Und da bieten sich machen sich verschiedene Türen auf im Schulalltag. Das hängt von der Schulform ab. Ich muss ja immer dazu sagen, ich habe den begrenzten Blickwinkel einer Lehrkraft aus MV. Ich rede also hauptsächlich über Strukturen bei uns im Land. Das kann in anderen Bundesländern natürlich ganz anders sein. Aber es gibt natürlich die Wahlpflichtkurse, die angeboten werden für Schüler, die keine zweite Fremdsprache lernen. Und die Wahlpflichtkurse dienen, zumindest nach unserem Schulgesetz, dem Sinn, den Fachunterricht zu vertiefen. Ergo wird angeboten Wahlpflicht Physik. Da wird dann experimentiert und nochmal vertiefend auf die Zusammenhänge eingegangen, Biologie, Geografie. Aber wir haben Gott sei Dank auch Wahlpflichtkurse Musik, wir haben Kunst, wir haben Sport. Und da habe ich mir gedacht, an der Stelle kann ich auch mal mich einbringen mit der Idee, Ziele und Persönlichkeit entwickeln. Denn das sind die Schüler und Schülerinnen, die nach der 10. Klasse bei uns die Schule verlassen, die kein Abitur machen und die quasi auch in einer Situation in ihrem Leben sind, wo sie sich entscheiden müssen. Was will ich? Was kann ich? Wer kann mich mit meinen Fähigkeiten gebrauchen? Wo passe ich rein? Und wie kann ich zufriedenstellend arbeiten später? Was will ich mit meinem Leben anfangen? Und das fand ich ein spannendes Thema und konnte mir praktisch meinen Wahlpflichtkurs dort selber stricken. Und ich denke, dass das auch für andere Kolleginnen und Kollegen nicht schwer sein wird. Denn es gibt ja dieses Wahlpflichtsystem, glaube ich, auch an vielen, vielen anderen Schulen. Und wir haben außerdem Projektkurse. Das sind Kurse in Oberstufe 10 gehört dazu, wo die Themen frei bestimmt werden. Es gibt außerdem den Ganztagsbereich an den Ganztagsschulen, wo man also in einer freiwilligen Projektgruppe mit Schülern arbeiten kann. Es gibt die Klassenleiterstunden, in denen der Klassenleiter, die Klassenleiterin mit ihrer Klasse zu Themen der Kinder arbeiten kann. Das wäre auch noch ein Feld. Also es gibt schon verschiedene Punkte, wo man anknüpfen könnte. Also es ist nicht so ganz, ganz unmöglich ist es nicht.
Das ist super, weil ich denke mir, Persönlichkeit entwickeln und Ziele entwickeln passt ja eigentlich zu allen Fächern und letztendlich eigentlich auch zu allen Schülern, weil irgendwann ja jeder an dem Punkt steht, wo er sich überlegen muss, ja, was mache ich nach der Schule, was studiere ich, mache ich eine Ausbildung, gehe ich erstmal vielleicht nicht heraus und finde mich nochmal selber, weil mich das fasziniert hat, dass ich merke, dass ich noch gar nicht an dem Punkt bin, mich irgendwie entscheiden zu können, mache ich ein paar Praktika, irgendwas in der Richtung. Also eigentlich ist es doch genau das, was man tatsächlich allen Schülern mitgeben kann. Und wenn du sagst, es gibt viele Ansatzpunkte, woraus man das entwickeln könnte, finde ich das ja schon mal sehr positiv.
Ja, und es ist nicht so, dass Schule nicht erkannt hätte, dass wir immer weiter von der reinen Wissensvermittlung wegkommen müssen hin zur Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und wir nennen es Kompetenzentwicklung. Und das ist auch nicht neu, das machen wir seit 10 Jahren. Die Entwicklung von Kompetenzen ist in Kompetenzplänen im Lehrplan angekoppelt, ist also für jede Schule vorgegeben. Sie beziehen sich hauptsächlich auf einmal die Fach- und Sachkompetenz. Und das ist der Umgang mit Informationen. Wie recherchiere ich ein Thema? Wie kann ich Algorithmen anwenden? Wie kann ich ein Experiment protokollieren? Wie kann ich eine Aussage bewerten, erörtern, diskutieren und so weiter und so fort? Das ist die Kompetenzentwicklung im Fachbereich. Und dann gibt es natürlich soziale Kompetenzen, die zu entwickeln sind. Und da wird es interessant, es ist festgeschrieben, es ist unser Auftrag, soziale Kompetenzen zu entwickeln. Aber wir stecken noch in den Kinderschuhen, wir stecken noch in der Situation, dass wir sagen, okay, wir machen Teamarbeit, Gruppenarbeit, jeder bringt sich ein, entsprechend seinen Fähigkeiten und dann gucken wir mal, was passiert. So auf dem Level ungefähr ist die Persönlichkeitsentwicklung in Schule meiner Ansicht nach irgendwo stehen geblieben. Teamarbeit ja. Aber zum Beispiel lernen die Kinder bei uns kaum Risiken eingehen. Risiken eingehen ist eine soziale Kompetenz, die man kaum vermittelt. Weil an welcher Stelle bitte lassen Lehrer zu, dass Kinder echte Risiken eingehen? Und ich meine nicht die Risiken, sich ein Bein zu brechen, sondern das Risiko, auch mal was falsch zu machen. Ja, also einfach mal zuzulassen, wisst ihr, wir machen das jetzt und wenn es falsch wird, ne, ist es falsch, hat wohl nicht geklappt. Und das kann ein Lehrer nur ganz, ganz schwer, weil der natürlich vorher weiß, was soll dabei rauskommen, was möchte ich am Ende als Tafelbild haben. Er hat ja auch den Auftrag, das Wissen am Ende zu sichern und so weiter und so fort. Oder zum Beispiel, wir entwickeln alle in Schule die Fähigkeit, Empathie zu haben. Ja, also Empathie zu zeigen anderen Kindern, wir sind tolerant, wir verstehen den anderen und so weiter. Kein Problem. Aber wann entwickeln wir zum Beispiel mal die Fähigkeit, sich selbst und andere zu motivieren und zu organisieren? Ja. Null. Und ich denke, bei der Entwicklung sozialer Kompetenzen haben wir Spielräume. Und wir müssen einfach verstehen, dass die Kinder der heutigen Zeit nicht mehr bloßes Auswendiglernen und Wiedergeben und möglichst risikoarm durch die Schulzeit kommen, damit möglichst die Zensuren stimmen, sondern wir müssen sie befähigen, selbst zu denken. Und die Bildungsinhalte, ne, die sind ja heute auch nicht mehr... Naja, wenn wir uns die Rahmenrichtlinien angucken, dann müsste man noch ein bisschen was machen.
Es gibt ja dieses Wort Selbstwirksamkeit, was ja im Wesentlichen sagt, das kommt, glaube ich, aus der Psychologie. Und das ist so der Glaube daran, dass ich als einzelner Mensch in der Gesellschaft was bewirken kann oder dass irgendetwas, was ich tue, eine Auswirkung hat. Ja? Und ich sehe das jetzt mal so ein bisschen von außen, dass gerade junge Menschen von morgens bis abends, ich glaube, der Durchschnitt liegt momentan bei 6,5 Stunden, dass jemand ein Handy in der Hand hat, sehr viel Medien konsumiert werden, zum Teil auch unkritisch konsumiert werden und dass man sich Anleitungen schaut und zuschaut, wie andere Menschen was gestalten und kreieren. Aber die ganze Zeit, um selbst was zu tun, wird eigentlich aufgesaugt durch die sozialen Medien, weil oftmals auch gar nicht der Gedanke da ist, dass man selbst etwas bewirken kann in dieser Welt. Und diese Selbstwirksamkeit, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber das ist, glaube ich, was dieser Glaube dran, dass ich als Einzelmensch was tun kann, da können ja ganz viele Sachen dazu. Da gehört Vertrauen in mich selbst, Wissen über meine Stärken und auch...
auch eben Kreativität.
Auch gehört zu werden, und eben Vertrauen in meine Talente und Fähigkeiten, also in meine Kompetenzen, die du ja vorher schon erwähnt hast. Aber allein dieser Switch im Kopf, glaube ich, ist spannend zu überlegen, wie was wir tun können, dass Leute wieder aufstehen und wirklich was bewegen.
Ja, und auch kreativ sein dürfen überhaupt, weil du sagst jetzt, bei euch ist es schon möglich, dass ihr vertiefend in die Musik einsteigt oder in Kunstunterricht. Also wenn ich jetzt nochmal zurückreflektiere, wir haben 5 Kinder ja, miteinander, Olli und ich, das haben wir auch schon öfter erwähnt, wir sind selber alle 3-mal zur Schule gegangen, wie unterschiedlich die Bildung teilweise war, vor allem deine Kinder, Olli, sind ja in Amerika zur Schule gegangen, wo das ja alles nochmal ganz anders läuft als hier in Deutschland. Und wenn ich einfach nur so schau, wie ich ausgebildet wurde in der Schule und mir ging es genauso mit 19. Ich bin raus und genau die Sachen, die ich heute mit Leidenschaft mache, die wurden mir nicht mal im Ansatz angeboten. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt, was wir jetzt heute tun, aber ich wusste auch nicht, dass es das gibt, was ich dann als erstes gelernt habe damals. Und ähnlich war das mit meinen Kindern, wobei ich sagen muss, mein ältester Sohn, der ist noch in diesem 13-jährigen Schulsystem unterwegs gewesen, wo er wählen konnte, Leistungskursfächer und die anderen Fächer, die ihm wichtig waren, wo er dann verschärft unterrichtet wurde. Der hat seinen Weg auch noch mehr gefunden und da war auch noch sehr viel Zeit nachmittags seiner Leidenschaft nachzugehen, also dem nachzugehen, wofür dann vielleicht auch in der Schule kein Platz war. Und ich finde, dass eben ganz viele Dinge dann umgestellt worden sind, also in Bayern. Ich kann jetzt nur von Bayern reden, weil meine anderen beiden sind dann durch das achtjährige Gymnasium gegangen. Und ich hatte Glück, dass meine Kinder gut waren in diesen Hauptfächern, die es eben braucht. Mathe, Deutsch, eine Fremdsprache, Geschichte, so Sachen. Mhm. Ich hatte jetzt nicht so das Thema, aber ich habe es erlebt bei anderen Eltern, wie die mit ihren Kindern gestruggelt haben, dass eben Sport zurückgestellt werden musste, andere Kunstsachen wie Musik oder Kunst direkt, Malerei, Fotografie, was auch immer, zurückgedreht worden ist, weil man schauen musste, dass Mathe und Deutsch gleichzeitig gut sind und man da schaut, dass man durchs Abitur kommt, wo Nachhilfestunden gegeben werden mussten, damit sie in dem Fach durchkommen. Und das eigentliche, wirkliche, das Talent, das in ihnen geschlummert ist, und das kann ja alles sein, das kann, das hat nicht immer nur was mit den Hauptfächern zu tun, die sind eingeschlafen. Und das finde ich sehr bedauernswert. Und dann passiert das natürlich erst recht, dass die nach dem Abitur oder auch nach der mittleren Reife völlig blank auf der Straße stehen, weil sie jahrelang nur damit gekämpft haben, diese Schule zu schaffen, da durchzukommen und irgendwie eine Note zu schaffen, mit der sie dann wenigstens das studieren können oder die Ausbildung bekommen, die sie sich irgendwie vorstellen. Aber die meisten stehen wirklich da, und das haben wir auch erlebt mit allen Freunden und Freundinnen von unseren Kindern, dass die wirklich da saßen und gesagt haben, ich habe keine Ahnung, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, was will ich eigentlich machen?
Genau, also die haben die Schule gemeistert, die Noten waren da, und jetzt war der Punkt, wo man sich überlegen musste, okay, was mache ich denn jetzt als Nächstes? Was ist meine Vision? Ja. Und ich glaube, da hat dein Programm jetzt eingegriffen, oder?
Also da muss ich mich auch erstmal dazu äußern, genau. Es ist scheinbar ähnlich in Bayern und im Norden auch. Dieses Reinpauken, wenn wir uns mal die Lehrpläne angucken, dann vermitteln wir zu 70% Vergangenheitswissen. Dinge, die in der Geschichte passiert oder passiert sind oder erfunden wurden oder komponiert wurden, geschrieben wurden. Und noch ein Werk von Goethe und noch ein Werk von Goethe. Ungefähr 29% unterrichten wir Gegenwartswissen. Das ist Mathematik, das ist natürlich die Sprache und die Naturgesetze, was sie natürlich irgendwo, wenn ich einen Teppich kaufen will, muss ich wissen, wie berechne ich die Quadratmeter. Um Gottes Willen, A mal B, ne? So, das muss schon da sein. Aber wie viel Prozent Zukunftswissen können wir vermitteln? 1%, würde ich sagen, bleibt übrig. Und das sind die sogenannten Planspiele. Das sind Projekte. Das sind Kurse, wo man sich drauf einlässt. Und das ist zum Beispiel auch Bildung für nachhaltige Entwicklung gewesen, was ich die 10 Jahre lang wirklich mit Herzblut verfolgt habe. Die haben nämlich als Prinzip Schulung sozialer Kompetenzen durch Partizipation, durch Teilhabe am Prozess und am Ergebnis. Und das hört sich mega gut an, wenn ich das so sage. Aber es ist auch wirklich ganz leicht machbar. Ganz kleines Beispiel, Frühstück, gemeinsames Frühstück, Klasse 5. Ich sage den Kindern, wir machen gemeinsames Frühstück. Ich bin natürlich auf ihre Wünsche eingegangen. Sie wollen gemeinsames Frühstück haben. Und ich habe die Möglichkeit, das als Lehrer vorzubereiten, indem ich kleine Bilder verlose, wer was mitbringt, mit Mengenangabe und so weiter. Und ich erinnere nicht. Und am Tag des Frühstücks sitzen wir dann da und haben keine Teller, weil Paulchen hat nicht mitgedacht. Jetzt muss er partizipieren, jetzt muss er sich einen Kopf machen. Jetzt habe ich ihn mit meinem Schlüssel losgeschickt, er musste in die Schulküche gehen, er musste einen Kumpel fragen, ob er ihm hilft, die mussten die Teller ausleihen, sie mussten sie auch wieder abwaschen. Das ist Verantwortung für die eigenen Taten. Ich hätte natürlich als Lehrer, und das würden die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, machen, Pappteller hingestellt für den Fall, dass das jemand vergisst, ne? Weil Teller essentiell für Frühstück, Butter, weiß ich nicht, kann man drauf verzichten. So, habe ich nicht gemacht. Hab es durchgezogen bis zum Schluss, habe mich dumm gestellt und gesagt, weiß ich nicht, was wir jetzt machen. Und das ist im ganz runtergebrochenen, ganz kleinen Moment, ist das wahre Teilhabe. Die sind mitgelaufen, haben sich einen Kopf gemacht mit Paulchen, haben Empathie gezeigt, ist nicht schlimm, Paulchen, sei nicht traurig. Wir finden einen Weg, sie haben einen Plan geschmiedet, sie haben Aufgaben verteilt, sie haben auf meinen Schlüssel aufgepasst, sie haben die Teller gefunden. Ich will damit sagen, das im großen Stile wäre Unterricht, der die Kinder auf folgende Dinge vorbereitet, nämlich Umgang mit Krisensituationen. Und wir sehen ja, wir sind alle krisengeschüttelt, und wie kopflos wir als Erwachsene schon sind, das zeigt, wir müssen ein einen Algorithmus verinnerlichen. Was machen wir in einer Krisensituation? Wir müssen einen Krisenstab bilden, wir müssen Verbündete finden, wir müssen uns abgrenzen und. Dann
miteinander,
ja,
miteinander
natürlich,
auch mal denken.
Abgrenzen vom
ja,
Thema,
sich helfen,
ja,
genau.
Abgrenzen ja. vom Problem. Und ist es wirklich unsere Krise oder ist es nur einfach, ne, so und so weiter. Oder zum Beispiel auch die Wertung, du sagst es, sie übernehmen viele Dinge wertungsfrei. Wie gehe ich mit Informationen im Netz um? KI ist der absolute Overkill, was machen wir jetzt? Wie können wir als Lehrer sagen, das ist richtig und das ist falsch? Und der Kickpunkt ist, wir können es nicht sagen. Ich kann als Lehrer nicht sagen, Leute, das ist aber jetzt Blödsinn. Das habe ich mir schon vor Jahrzehnten abgewöhnt, weil überall ist grau, es gibt kein Schwarz und Weiß mehr. Ne? Der Lehrer hätte die Welt ja gerne in Schwarz und Weiß, Kinder, hier ist der Pfad des Lichts und hier ist der Pfad der Dunkelheit, aber so ist es nicht. Und Informationen werten und mit einer Scheinwelt zum Teil auch umgehen lernen, das wäre was. Oder zum Beispiel, wie lösen wir ein technisches Problem, dass die Lösungsvorschläge, die großen Schüler in AWT oder in Technik oder keine Ahnung, wie die ganzen Fächer heißen, Lösungsvorschläge adaptieren, natürlich aus dem Vergangenheitswissen. Ich muss schon wissen, wie ein Ottomotor funktioniert. Aber Lösungen finden, jetzt aber bitte auf Gas umsteigen und Ökowerte und ne, vielleicht Elektrowagen. Und diese Dinge werden in Schule zu wenig vermittelt. Ja?
Und auch beigebracht. Also, dass man überhaupt sich Gedanken dazu macht, wie Lösungen gefunden werden können und dass viele Dinge erlaubt sind, dass auch, wie du vorhin mal gesagt hast, Scheitern auch mal erlaubt ist, sogar erwünscht ist.
Ja,
ja?
Fehlerkultur,
also mich hatte, ja.
Fehlerkultur ist ein Herzensthema von mir. Fehlerkultur. Ich will euch nicht immer unterbrechen und so viel sagen.
Also, das ist ja deine Plattform.
Also Fehlerkultur. Also, wenn ich zu einem Schüler sage deinem Mitschüler Paulchen, ne, was er falsch gemacht hat, dann kommen 15 Vorschläge, was Paulchen besser machen soll. Also Kritik am anderen üben, an sich selbst üben, ist total, können die Kinder. Denn der Lehrer nimmt die Arbeit und streicht mit einem roten Stift die Fehler an. Ne? Er streicht immer die Fehler an. Und so sind unsere Kinder konditioniert, sie suchen die Fehler. Jemand hält einen Vortrag und der andere sagt, ja, das war gut, aber. Ne? Alles, was ich vor aber sage, ist scheiße. Aber gut, der Vortrag war gut, ist immer so. Gilt für alle Sätze mit aber.
An absoluter, wie oft erkläre ich diese Ja-Aber-Sätze, wie die einfach
darf man nicht
so viel kaputt machen.
Alles vor aber ist gelogen. Ne? Also man muss sagen und. Dein Vortrag war gut und ich möchte, dass du dann aber
oder,
mit lauter
Sprache. Weil, ja, das sage ich auch gerne, statt aber ein weil, ja, da kommt ein ganz anderer Satz raus, ja.
Und, also mich hat das schockiert, dass du gesagt hast, wie viel, über 60% ist Vergangenheitswissen, was unterrichtet wird und 29% Gegenwartswissen.
Ungefähr
1% Kreativität,
Ich finde es unheimlich wichtig, dass Geschichtswissen weiterhin existiert, gerade was wir jetzt sehen, erleben, auch politisch, dass unsere Demokratie wirklich in Gefahr ist, dass den Kindern bewusst ist, dass sie eine Stimme haben, dass was getan werden kann und dass sie es mitgestalten müssen. Im Brexit war es so, in England sind die ganzen jungen Menschen nicht zur Wahl gegangen, weil sie gesagt haben, interessiert mich nicht. Und jetzt schauen sie in die Röhre, wenn sie plötzlich hier das Europaticket nicht mehr nutzen können, ja, und mit dem Zug günstig und ohne Visas quer durch Europa reisen können, was vollkommen normal war.
Und, in Amerika war es das Gleiche.
Das heißt, 30% ist vielleicht das richtige Maß an Geschichtswissen, ja, dass man weiß, was passiert, wenn man nur dasteht und irgendwelchen Demagogen zuhört.
Ja, oder auf wirklich gutem Wissen, wie du sagst. Klar muss ich wissen, wie ein Ottomotor funktioniert.
Das glaube ich eben nicht. Also ich finde, man muss nicht wissen, wie ein fucking Ottomotor funktioniert. Dafür gibt es Wikipedia, dafür gibt es Internet. Diese ganzen Sachen kann ich mir doch abrufen. Und in ein paar Jahren wird auch kein Mensch mehr einen Ottomotor brauchen. Aber was wichtig ist, ist zu überlegen für mich, was ist meine Vision fürs Leben? Was möchte ich, was kann ich, wo möchte ich hin? Darum geht's doch.
Ja, oder auch, wie du gerade sagtest, wir waren bei der Fehlerkultur, Dagmar, ja. Mhm. Auch dazu stehen zu können, was kann ich nicht und was kann ich und dass das, was ich nicht kann, überhaupt nicht schlimm ist, sondern dass es da eben andere gibt, die das können und dass ich sage ja immer, dass in jedem, für mich gibt es ja keine Schwächen, weil für mich steckt in jeder Schwäche auch dann wiederum eine Stärke, nämlich das Gegenteil von dem, ja, und sich da einfach bewusst drüber zu werden, aber was ich glaube, worum es geht, ist die Kinder zu motivieren, Impulse zu geben, dahin zu bringen, dass sie eben wieder lernen, selbst zu denken, du hast vorhin das Wort Selbstwirksamkeit auch im Mund genommen und da geht es dann einen Schritt weiter, nämlich, dass ich, wenn ich reflektiert bin, tatsächlich kreativ werde, dass ich tatsächlich was mache und wie du gesagt hast, alles ist mit Rotstiften markiert. Ich hasse das auch. Wir haben da auch schon mal drüber geredet. Als wir unsere Bücher geschrieben haben, hat er nämlich auch alle meine Sachen, die ihm nicht gefallen haben, in Rot verbessert.
Ich habe dann auf Grün gewechselt, aber es hat auch nichts geholfen.
Für mich war das wirklich wie ein rotes Tuch. Also da sind Schalter gedrückt worden bei mir, weil das eben so sich anfühlt, wie wenn es abwertend ist, wie wenn es verurteilend ist. Und ich finde eben auch, dass man eher dazu motivieren muss, Fehler zu machen und dass der Rotstift nicht hilft. Mir fällt da gerade eine kleine Story an. Meine Tochter hatte in der Grundschule, zweite Klasse, wo leider die eine Lehrerin aus Krankheit ausgefallen ist und eine Springerlehrerin eingesetzt wurde, die hat mit einem roten Heft gearbeitet, und uns Eltern vorgegeben, dass wir dieses rote Heft jeden Tag anschauen müssen, weil da schreibt sie rein, was die Kinder falsch machen. Und ich habe mich geweigert. Ich habe dieses Heft nicht angenommen, weil ich gesagt habe, ich möchte meine Tochter nicht in diese Kultur erziehen, dass es nur darum geht, sie auf ihre Fehler aufmerksam zu machen, sondern ich möchte sie eher motivieren, dass sie in eine Richtung lernen kann und sich entwickeln kann, wo sie hin will. Jetzt haben unsere Kinder das Glück, dass sie mit unseren Tools und mit allem, was wir machen, wir haben ein Buch geschrieben, das zum Thema Berufung ist, wie sie gut an die Hand nehmen konnte. Und du hattest jetzt eine Klasse durchgeführt mit einem tollen Programm, wo die da mal überhaupt wachgerüttelt wurden dafür, dass sie selber denken dürfen, dass sie kreativ sein sollen sogar. Und das würde ich mir so wünschen, dass das mehr wird,
Ja, also ich muss sagen, dieser Drang, kreativ zu sein, sich was Tolles zu überlegen, ist bei Kindern ungebrochen. Der ist da. Es gibt nicht umsonst die TikTok-Accounts, wo sie zeigen ihre neuesten Tänze. Da zeigen sie ja, was sie können. Sie zeigen ihre Liedtexte, die sie schreiben. Sie zeichnen Bilder mit Sandkörnern und unfassbar kreativ sind junge Menschen, aber sie haben häufig keinen, der es sehen oder hören will. Und das, denke ich, ist das Problem in Schule. Wir haben zu wenig Zeit. Es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die das unbewusst im Alltag machen. Ich bin überzeugt davon, wenn jemand in der Pause ein Bild malt und ein Lehrer geht daran vorbei, und wenn es 9. Klasse ist und das ist ein tolles Graffiti und der Lehrer geht am Tisch vorbei, dann werden 90% meiner Kolleginnen und Kollegen sagen, Mensch, was hast du denn da? Das sieht ja gut aus. Und dann werden sie überlegen, haben wir nicht die Möglichkeit mit dem Hausmeister an der Klowand da was zu machen? Also so sind Lehrer einfach und das passiert tausendfach jeden Tag. Es ist nicht so, dass sie in der Tretmühle des Wahnsinns gefangen sind, unsere Kinder. Aber es ist schon so, dass das Leistungsprinzip in Schule häufig Entwicklungen unterdrückt, weil einfach die Angepasstheit in den großen Unterrichtsklassen dazu führt, der Unterricht muss ja funktionieren, also müssen sie alle irgendwo homogen unterwegs sein. Die Gruppe ist aber nicht mehr homogen, seit Inklusion spätestens sowieso nicht mehr. Aber Kinder sind alle verschieden und Schule bietet einfach räumlich, zeitlich und von den Ressourcen her nicht die Möglichkeiten, dass die Kinder ihre kreativen Produkte auch zeigen können. Und ich finde, da kommt Familie ins Spiel. Wenn ich also ein Kind habe, was Geige spielt, klar fällt mir in den ersten 2 Jahren platzt mein Trommelfell und ich hasse die Geige. Aber irgendwann muss ich sagen, ist es nun ein Talent oder nicht? Also auch die Familien sind ja dafür zuständig, Kreativität, Teilhabe erleben zu lassen. Wenn natürlich die Eltern über die Kinderköpfe hinweg sagen, wir ziehen jetzt um, basta, Schluss, aus, ist es wenig Teilhabe und Entscheidungsfreiheit fürs Kind. Wenn aber die Eltern auch sagen, gut, du hattest jetzt Geigenunterricht, wir merken jetzt, es wird irgendwie nicht besser, du willst jetzt lieber Fußball spielen, ja komm, probier dich aus. Und nicht, nein, jetzt habe ich die Geige gekauft, jetzt bleibst du bitte dabei, bis du 14 bist.
Wie ist denn deine Erfahrung da? Also ich habe jetzt 3 Fragen auf einmal. Das eine war, ich würde tatsächlich gerne noch mal drauf eingehen, auf dieses Thema Zeitmangel. Warum ist Zeitmangel? Dann kommt für mich hinten dran die Frage, Lehrermangel ist ja dann auch noch ein großes Thema. Warum Lehrermangel? Und das nächste, was mir da jetzt dazu gerade einfällt, ist, und das ist meine Frage an dich, ich habe so das Gefühl, dass auch wenn man selbst in Familien die Kinder lässt und packt sie wo rein, ob es Klavier lernen ist, Fußball spielen ist, irgendwas anderes ist, dass dann auch immer gleich wieder so dieser Druck da ist, gespürt wird, du musst zu den Besten gehören. Und man nicht einfach auch sich da drin erstmal entdecken kann, ist es überhaupt das Richtige für mich? Also ich weiß nicht, durch wie viele Sachen meine Kinder durchgegangen sind und wir einfach irgendwann festgestellt haben, okay, Sport ist nicht ihrs, obwohl das ein Leben lang meins war. Ja, und das ist auch völlig in Ordnung. Die sind heute, also ein Teil arbeitet ja mit uns, aber sie sind trotzdem in einer sehr kreativen Ecke unterwegs, die damals auch überhaupt noch nicht vorstellbar gewesen wäre. Also meine drei Fragen da zurück an dich. Zeitmangel, Lehrermangel und dieser Leistungsdruck, der da ist.
Also ich roll mal von hinten auf. Ich bin Musiklehrerin und keins meiner Kinder spielt ein Instrument. Wir haben ein Klavier im Wohnzimmer, wir haben ein Keyboard, ich habe ein Schlagzeug, ich habe etliche kleinere Instrumente, Gitarren, alles. Ich spiele alles, sie spielen nichts, weil sie keine Lust hatten. Ja? Und mein Sohn ist Angler, leidenschaftlicher Angler, es geht mir vollkommen ab. Meine Tochter zeichnet und malt, passiert mir auch nichts. Also ich sag mal, ich bin ganz großer Vertreter von akzeptiere bitte, wenn dein Kind nicht ist wie du. Das ist in manchen Dingen wirklich schwer, gerade wenn es auch um Motivation, um Ehrgeiz geht. Und wenn man dann merkt, das Kind ist aber so nicht. Und da sind wir bei eurer fantastischen Ima, ne? Wenn man das einmal verstanden hat, dann entlastet das einfach ungemein. Und ich unterstütze deine Aussage, dass in den Arbeitsgemeinschaften, im Handballverein, in der Musikschule, im Reitclub immer gleich auch der Wettbewerb mit angeboten wird. Man geht automatisch davon aus, Kinder haben einen hohen Wettbewerbswert, sie wollen sich messen. Ich sehe das auch nicht so. Tatsächlich habe ich ein Schulorchester, das nur spielt, wenn wir Lust haben. Also natürlich spielen wir regelmäßig, aber wir haben nur einen einzigen Auftritt im Jahr. Und wenn jemand kommt und sagt, er möchte daran nicht teilnehmen, ist er befreit. Weil du brauchst einen Auftritt natürlich, um etwas, was du geübt hast, vorzuspielen. Und du brauchst auch mal, dass du mit deinem Pferd mal eine Übung vormachen kannst, dass andere dich bewundern. Das ist ja dieses Zeigen der Produkte. Aber der Wettbewerbsdruck, zum Beispiel im Sportverein, das finde ich auch nicht gut. Aber da sind Eltern und Kinder wahrscheinlich auch verschieden. Wir sind uns da vielleicht einig. Also ich würde auch die AG wechseln lassen. Ich würde auch die Kinder sich ausprobieren lassen. Aber es gibt auch Eltern, die sagen, mir ist es wichtig, meinem Kind zu vermitteln, wenn du dich für etwas entschieden hast, dann musst du dabei bleiben. Das gehört dann ins Wertesystem der Familie und da können wir wenig sagen, denke ich.
Ja, wir können wieder nur Impulse geben. Und, und das möchte ich eben genau damit. Du hast gerade die Ima ins Spiel gebracht und ist jetzt wieder nicht der erste Podcast, den wir machen. Ich glaube, ich muss die immer nicht wieder ausführlich erklären, kann man auf unserer Webseite gut finden. Ich bin da bei dir, dass ich glaube, dass das ein erster großer Schritt ist, dass wenn Eltern verstehen, dass die Kinder in der Regel komplett anders ticken, als man selber tickt und sie auch als Persönlichkeit annehmen können, dann ist nicht nur auf der einen Seite ein Verständnis da, sondern was ich auch erlebt habe dann, bei Eltern und Kindern, dass Ängste auch, weil oftmals ist das ja nur mit einer Angst verbunden, aus meinem Kind wird nichts, wenn das nicht das und das und das und das macht. Und das, was es machen soll, das und das und das, kommt aus dem eigenen Antriebsprofil raus, aus den eigenen Erfahrungen raus. Und das denke ich auch, dass das wirklich helfen könnte.
Und natürlich ist es gut, ihnen auch Impulse zu geben. Ich hatte Schüler bei mir im Orchester, die haben das Cello gespielt, nicht gut. Sie haben bestimmt zwischendrin auch keine Lust gehabt. Sie haben das Schuljahr geschafft. Aber sie erkennen Jahre später in meinem Musikunterricht in der 11. Klasse sofort auf Anhieb aus einem ganzen Orchester heraus, ja, der Kontrapunkt wird vom Cello gespielt. Ja, also es ist nicht umsonst. Diese Impulse zu geben ist nicht umsonst. Ja. Auch wenn es nachher nicht der Lebensinhalt wird, ist es wichtig und gut. Ne?
Dagmar, was mich jetzt mal interessieren würde, vielleicht können wir da ein bisschen einsteigen, jetzt in deine Erfahrung, in das Programm, was du gemacht hast, über, ich glaube, 6 Monate waren es, ne? Die du deine Kinder in dieser speziellen Klasse begleitet hast.
Ja. Soll ich vorher noch was zum Lehrermangel sagen?
Ja, sag ich war noch was, Zeitmangel, Lehrermangel, weil letztendlich ist das ja mit dem Grund, warum... Dein Programm, und du kannst es ja jetzt in dem Jahr schon wieder nicht durchziehen, weil Lehrermangel herrscht, Zeitmangel herrscht. Also das ist eine Runde. Also ich finde es toll, wenn du da noch was dazu sagst, bevor wir in dein Programm einsteigen, weil ich bin mir sicher, die meisten sind super gespannt drauf, was für ein Programm du da angeboten hast.
Ja, also Lehrermangel, ich kann wieder nur sagen, ich rede hier aus meinem begrenzten Blickwinkel einer Schule in einer Kleinstadt in MV, wo die Parkplätze nichts kosten in Staffenhagen, ja, wo die Kinderveranstaltungen umsonst sind. Also ich habe ideale Bedingungen in meiner Gesamtschule, lernen Schüler, deren Eltern ich schon unterrichtet habe. Ich habe keine Disziplinprobleme großartig. Ich habe ein tolles Kollegium. Wir sind eine kleine Schule mit 700 Schülern. 60 Lehrer, also wir können uns gut organisieren, ich habe ideale Bedingungen, aber ich sehe auch, und ich habe in meiner Zeit als Schulberater viele verschiedene Schulen kennengelernt, ich sehe auch andere Schulen, und der Lehrermangel ist ein riesengroßes Problem. A, es gibt überall diesen sogenannten Fachkräftemangel. Warum sollte Bildungssystem davon ausgeschlossen sein? Natürlich gibt es einfach zu wenige Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen und können überhaupt. Und andererseits denke ich auch, dass das Ansehen unseres Berufsstandes in den letzten 20 Jahren extrem gelitten hat. Und dieser Tatsache schreibe ich bestimmten Rahmenbedingungen zu. Und zwar ist es einmal die Zusammensetzung der Schülerschaft. Ich habe ja gerade beschrieben, meine Schule ist wunderbar. Aber es gibt natürlich diese Stadtteilschulen in großen Städten, soziale Brennpunktschulen. Es gibt Schulen mit 80% Migrationsschülern und Schülerinnen, was sicherlich nichts Schlimmes ist. Aber es bringt eine Vielzahl von Konfliktfeldern mit sich, die ich jetzt an meiner Schule nicht habe. Es sind Sachen, wenn Lehrer massiv bedroht werden zum Beispiel und nicht nur durch die Schüler, Schülerinnen, tatsächlich durch die Familien, also ich denke mir das nicht aus, ich kenne natürlich etliche Beispiele, durch die Familien unter Druck gesetzt werden und zwar nicht nur durch Familien aus sozialen Brennpunkten, die Drogen ausstoßen, sondern genauso die Privatschule in Berlin-Rand, wo die Eltern 1400 Euro im Monat bezahlen und ebenso Druck auf den Lehrer ausüben und ebenso Bedrohungen ausstoßen und den Lehrer zwingen wollen, für sein Geld natürlich nun auch etwas geboten haben zu wollen, also für ihr Geld Recht zu kriegen.
Und am besten das geboten haben zu wollen, was sie denken, was das Richtige ist. Und
was das Richtige ist, genau. Also beide Seiten glauben, mir als Lehrer sagen zu können, wie ich meinen Unterricht zu machen habe. Ja? Also einerseits kommt die albanische Familie, schiebt 10.000 Euro über den Tisch und sagt, er braucht einen guten Schulabschluss. Und auf der anderen Seite passiert ganz genau das Gleiche. Die Eltern zahlen ihren Beitrag monatlich und plustern sich auf und verlangen, dass die Lehrer irgendwie das Kind zum Hochbegabten machen. Das sind zwei Extremfälle, aber es spielt sich ab und ich habe das Gefühl, das gab es früher noch nicht so richtig.
Und da ist ganz viel Musik eben zwischen diesen Extremen.
Und die ganze Bandbreite dazwischen ist eben auch so, dass immer mehr Eltern in eine Extremrolle fallen. Wir früher, und ich rede jetzt noch nicht mal von wir in den ostdeutschen Bundesländern, sondern wir alle früher sind zur Schule gegangen und wenn es Probleme gab, dann hat der Lehrer die Eltern informiert und die Eltern waren erstmal der Meinung, Freundchen, was ist da passiert? Heute gehen die Kollegen auf die Eltern zu und kriegen erstmal die Antwort, nein, also da sprechen wir erst mit unserem Anwalt und sowas macht unser Kind nicht und, ja. Also dieser Umgang Elternhaus und Schule ist für meine Verhältnisse, also für meine Begriffe ein Riesenproblem für Lehrer und Lehrerinnen, weil die Eltern kastrieren die Kollegen und Kolleginnen. Sie kastrieren sie vor den Augen der Kinder, sie mahnen sie ab, sie greifen sie an, sie stellen sich vermeintlich schützend vor ihr Kind, das glauben sie, aber sie zerstören jede Chance, dass dieser Lehrer, diese Lehrerin, ihre Kinder noch irgendwann unterrichten kann. Das wird nicht mehr funktionieren. Und das begreifen sie. Und die Schere ist zu groß. Einerseits Eltern, die komplett mit ihrem eigenen Leben überfordert sind und nichts mehr wollen und die sich null interessieren. Und auf der anderen Seite die sogenannten, das wird ja oft gesagt, Helikoptereltern, die wirklich der Meinung sind, sie können mir jeden Tag dreimal sagen, wie ich meinen Job zu machen habe. Und dann sage ich auch immer zu den Leuten, Leute, geht mal zum Friseur, nehmt dir mal die Schere aus der Hand und macht dir mal vor, wie sie es gern hätten. Na, dann würde der hochkant aus dem Salon fliegen. Bei uns in Schule kommt jeder und erzählt uns, wie wir zu unterrichten haben. Und das ist fehlendes Vertrauen der Elternschaft in die Schule und es ist natürlich auch fehlendes Vertrauen der Schule in die Elternschaft. Und wieder muss ich darauf kommen, scheint die Lösung Partizipation zu sein. Ich lasse meine Elternversammlung machen. Ich mache da vorne nicht den Clown, ja? Das ist eine Elternversammlung. Ich frage meine Eltern, was wollen wir mit unseren Kindern denn in diesem Schuljahr machen? Und wenn die Eltern Vorschläge bringen, dann sind sie anders dabei, als wenn ich sage, so, also in Ostern fahren wir immer dahin und dann gehen wir da noch ins Kino. Und wenn die Eltern sagen, wir wollen mit ihnen ins Kino gehen, dann sage ich, gut, ich lasse mich gerne einladen. Wisst ihr, was ich meine? Also wieder ist Partizipation und Teilhabe der Schlüssel zu allem. Und dann kommt für den Lehrer noch hinzu ein unfassbar gestiegener Verwaltungsaufwand. Ich kann euch nicht sagen, was ich abrechnen muss. Was ich abrechnen muss, geht weit über das hinaus, was ein Bürovorsteher bei der Mafia zu tun hat. Also wir haben unfassbar viele Listen zu führen und also es ist Wahnsinn, ja. Dazu kommt außerdem kommen rechtliche Grenzen. Ich darf mit meinen Kindern nicht mehr schwimmen gehen. Ich darf nicht mehr wandern gehen. Ich darf nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Ich darf sie schon gar nicht in meinem Auto transportieren. Alles rechtlich nicht mehr abgesichert. Versicherungstechnisch liegen uns die Handschellen an. Und dann heißt es ja, die Lehrer wollen nichts mehr mit Kindern machen. Früher waren sie noch mit ihnen zelten. Dürfen wir nicht mehr. Ja? Ich mache das alles immer hintenrum. Ich sage den Eltern, wenn sie mit der Klasse zelten wollen, komme ich gerne mit. Sodass die Verantwortung, da sind wir wieder bei den Eltern, damit ich auch rechtlich einfach mitfahren darf. Ja? Ja. Und das Schlimmste.
Ach, sag mal, ich würde dich gerne klonen. Ich glaube wirklich, das ist was ich eingangs gesagt habe. Das ist unglaublich, was du für eine Leidenschaft hast und wie du tolle Ideen hier auf den Tisch legst, die man einfach multiplizieren muss. Und sorry, wenn ich dich jetzt unterbrochen habe, du darfst da gerne noch weiter zu Ende reden, weil ich möchte dann wirklich die Kurve noch kriegen zu deinem wunderbaren Programm, das du da entwickelt hast.
Ja, also letzter Satz, Lehrermangel hat vielleicht auch damit zu tun, es wird immer schwerer, unter dem Zeichen der Inklusion zu unterrichten. Und da sind wir bei Zeitmangel. Inklusion funktioniert, wenn ich räumliche, zeitliche und personelle Ressourcen habe, um Schüler mit besonderen Ansprüchen zu beschulen. Ich mache es jetzt ganz
genau,
kurz.
Genau, vielleicht für die Zuhörer, Inklusion bedeutet genau...
Integration von Kindern mit besonderen Schwierigkeiten in den Lernalltag. Ich rede nicht von geistiger Behinderung, die sind ausgeschlossen. Alle Formen der körperlichen Behinderung stören uns auch. Was heißt stören? Also beschäftigen uns auch nicht weiter. Ist nicht schlimm. Ein Fahrstuhl und ein Hörgerät ist keine Schwierigkeit. Aber die Kinder mit emotionaler, sozialer Entwicklungsstörung sitzen bei uns, die Kinder mit mit Asperger-Syndrom, die Kinder mit Mutismus, ADHS. Die Kinder mit ADHS, ADS, dann haben wir die Rechtschreibschwäche, wir haben die Rechenschwäche, wir haben die besondere Schwäche im Lernen, also die allgemeine Lernbehinderung, was früher in Ostseite-Hilfsschule war. Die sitzen alle mit im Raum, neben den durchschnittlich anspruchsvollen Kindern, neben den Begabten. Und es wird einfach von Schule verlangt, jedem gerecht zu werden und jeden in kürzester Zeit zum höchstmöglichen Abschluss zu führen. So steht es im Schulgesetz.
Ja. Das heißt, die Hilfsschulen, in Anführungszeichen, das ist ja fast ein Schimpfwort, die sind wohl abgeschafft worden, wenn ich das so verstehe, oder?
Aufgrund finanzieller Einsparungen, und da stelle ich jetzt dem Staat einfach mal frech, wurden Förderschulen geschlossen und alle Kinder unter dem Deckmantel der, wir wollen sie in die Inklusion bringen, damit sie sich besser in die Gesellschaft integrieren und wertvoller fühlen. Unter dem Mantel wurden dann alle Förderschüler in die Regelschulen geschickt und wohlgemerkt, ich kann für mein Bundesland sprechen, ohne jegliche Vorbereitung.
Das heißt, du hast jetzt keine Ausbildung bekommen, wie man mit diesen psychischen, ich sag mal, Krankheiten oder Störungen überhaupt umgeht, wie die zu adressieren sind, was man tun kann, wie man die Kinder aufnimmt, wie man sie tatsächlich integriert.
Das ist der Klassiker. Das war nur ein Satz rein. Damals, mein zweites Kind ist ins Gymnasium gekommen und mitten in der 5. Klasse haben die von einem 9-Jährigen aufs 8-Jährige Gymnasium umgestellt und er hatte damals in keiner einzigen Klasse Bücher, weil die waren immer ein halbes Jahr hinten dran. Und das ist das, was du auch sagst. Man wird nicht vorbereitet, man denkt die Dinge nicht zu Ende. Wie kann man das machen? Grundsätzlich ist das ja toll, ja, dass man diese Idee hat, dass man das zusammenbringt und auch die soziale Kompetenz da geschult werden würde, aber dann eben in kleineren Klassen und mit den Möglichkeiten, dass Begabte darüber hinaus noch mal anders gefördert werden, dass die mit Sprachschwierigkeiten oder Leseschwierigkeiten oder Lernschwierigkeiten anders abgeholt werden können als die. Und das ist einfach Wahnsinn. Also das, ich stelle mir das auch unglaublich schwierig vor, in der heutigen Zeit tatsächlich
den Anforderungen gerecht zu werden.
Ja, du kannst den Anforderungen nicht gerecht werden, weil sie viel zu so divers sind.
Ich habe auch in einer Lehrerfortbildung gerade mal so eine Klasse, so eine typische Klasse aufgedröselt, wer da alles so drin sitzt, und es ist einfach nicht machbar. Und ich brauche auch nicht ins Detail gehen. Natürlich gab es eine Riesenwelle von Fortbildungsmodulen, die angeboten wurden, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir keine zweite Person haben, die mit einem wirklich auffälligen Kind den Raum verlassen kann, um den Konflikt zu schlichten, um die Situation zu entspannen und ein Weiterunterrichten möglich zu machen.
Und das macht tatsächlich Amerika besser. Da ist es auch, da gibt es auch die Inklusion, aber da sitzen in jeder Klasse nicht nur der Hauptlehrer, sondern ein bis zwei Nebenlehrer, die diese Kinder dann extra betreuen im gleichen Klassenraum, und die gehen dann tatsächlich raus mit denen, wenn es zu Schwierigkeiten kommt oder wenn was erklärt werden muss.
Und die Kinder selber, glaube ich, werden teilweise auch zu Tutoren ernannt, die dann praktisch solche begleiten, also dass auch die soziale Kompetenz von den Kindern hergeschult wird.
Also es gibt natürlich bei uns auch das System der Schulbegleiter, die werden dann von außerschulischen Anbietern gestellt und die gehen dann mit bei einem psychologischen Gutachten, zum Beispiel Asperger-Syndrom würde jetzt ein Schulbegleiter mitbekommen, aber Fakt ist, dass es so gut wie nicht leistbar ist. Und letzter Punkt,
Lehrermangel ist das gar nicht möglich. Ja.
Und letzter Punkt, Lehrermangel, die Hochschulen unterstehen dem Kultusministerium und das Bildungsministerium ist noch ein anderes Haus. Und die Hochschulen haben einen bestimmten Rahmen, haben bestimmte Möglichkeiten und Kapazitäten, Studenten zu Lehrern zu machen. Und darüber hinaus nicht. Und ich finde, da müsste mal ein bisschen Geld fließen, so dass wir nicht nur eine Kunstlehrerklasse haben, sondern zwei. Die Professoren, die Lehrstühle, das ist also alles viel zu wenig. Ich kann für mein Bundesland sagen, meine eigene Tochter hat sich letzten Sommer beworben. Sie hat ein Einzelabitur gemacht. Sie wollte Kunst- und Geographielehrerin werden. Sie wurde an der Universität Greifswald abgelehnt, weil ihre Kunstmappe nicht individualistisch und kreativ genug ist. Womit wir wieder beim Thema sind. Es wurde ihr gesagt, ihre Arbeiten stinken nach Schule. Ja, also weiß ich jetzt nicht, ob wir uns als Land leisten können, dass eine junge Frau, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls 30 Jahre durchhalten wird wie ihre Mutter, weil sie weiß, worauf sie sich einlässt, abgelehnt wird als Lehrerin, weil die Mappe ist nicht exzentrisch genug. Und da fasse ich mich an den Kopf und frage mich, was bitte habt ihr als Hochschulen auch nicht verstanden? Und Punkt 2 ist, die Ausbildung läuft so, dass sie die Fachinhalte ihres Faches, was sie gewählt haben, Geografie, Geschichte, was weiß der Teufel, 5 Jahre unterrichtet werden und ein bisschen Entwicklungspsychologie. Und dann gehen sie ins Referendariat und stellen fest, oh Gott, diese Kinder, das macht mich alles fertig. Also es gibt etliche Studenten, die nicht in der Lage sind, vor Kindern zu präsentieren, die kein Standing haben, sodass also auch in MV jetzt die Idee langsam Fuß fasst, um mal den Bogen zu kriegen zu euren Tools, dass wir versuchen wollen, in studentische Ausbildung an den Universitäten einen Kurs zu installieren, Persönlichkeitsentwicklung. Wie muss ich als Lehrer dann erstmal mit mir selber klarkommen? Wenn ich mich nicht mag und ich gehe in den Klassenraum und ziehe ein Gesicht wie 12 Tage Schneesturm, dann muss ich mich nicht wundern, dass die Kinder so zurückgucken. Ja? Wenn ich mein Leben hasse und mich selber hasse und dann noch alle, die vor mir sitzen, kann ich natürlich wenig energetische Impulse in die Klasse schicken und sagen, Leute, jetzt heute machen wir das und das. Ja? So. Aber da scheitern viele Studenten tatsächlich an den ersten Schulpraktika dann, an den ersten Unterrichtsstunden, und scheiden nach 3 Jahren aus. Das ist, als wenn du 5 Jahre Bäcker ausbildest, um dann festzustellen, der hat eine Mehlallergie. Ja? Am Ende des Tages sind sie keine Lehrer geworden. Und viele, viele Studenten beginnen das und spätestens im ersten Tag in der Schule erkennen sie dann, Und ich finde, die Hochschulen müssten mehr Praxis haben, ja, sodass also auch die Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen, einfach eine andere Persönlichkeitsentwicklung haben. Und ich biete mit euren Tools auch Fortbildung, also nicht Fortbildung, sondern Einzelcoaching für junge Kolleginnen und Kollegen an. Und ich erlebe das. Das sind Leute, die kommen direkt von der Schule, also vom Studium, sind ausgebildet, haben jetzt Referendariat bestanden, wollen jetzt arbeiten und kommen zu mir mit Verunsicherungen, Problemen im Zeitmanagement, Stärkenarbeit ist dran, unbedingt, ne? Und natürlich auch Schuldfragen müssen abgelegt werden, diese überhöhten Ansprüche an Arbeit, an die eigene Arbeit, ne? Ich sage immer zu Ihnen, wer mit Menschen arbeitet, kann keine 100% erreichen. Das geht nicht. Nicht.
Ja. Nein. Und die Idee ist ja jetzt, nach deiner tollen Erfahrung mit den Kindern, dass wir das gemeinsam, und wir versuchen dich da so gut wie es geht zu unterstützen, so in die Welt hinaustragen, dass es vielleicht, und das wird seine Zeit dauern, eine Ausbildung gibt, eine Möglichkeit gibt, wo Lehrerinnen, und vielleicht wird es dann sogar auch mal getragen von oben, dass sowas unterstützt wird und bezahlt wird oder Stunden dafür freigemacht werden, dass Lehrerinnen eine Ausbildung bei dir machen können. Du entwickelst da jetzt was und dass man das in die Breite streut. Dass du eine Ausbildung anbietest oder man die entwickelt, wo Lehrerinnen einmal zu einer eigenen Persönlichkeit wachsen können, ja, um zu verstehen, wie Kinder ticken, wie sie selber ticken, wie sie damit umgehen können, aber auch, und jetzt mache ich die dritte Kurve, um dieses Programm von dir zu lernen, das du da durchgeführt hast.
Ja.
Und da würde man gern tatsächlich noch mal ein bisschen hören über deine Erfahrungen, wie dieses Wahlpflichtfach mit den Schülerinnen gelaufen ist.
Ja.
Genau, also was hast du genau gemacht und wie hast du es bei deiner Schule positionieren können? Und wie ist es dir und wie ist es den Schülern gegangen? Das wären so die Hauptfragen für mich.
Es war so, dass mein Schulleiter damals immer am Anfang des Jahres gab es ein Personalgespräch, da kannst du dann sagen, wo du dich siehst, ne? So, also fand ich wirklich immer gut, was ist denn letztes Jahr gut gelaufen, was nicht und was möchtest du dieses Jahr gern ausprobieren oder machen? Und ich habe gesagt, ich möchte einen Wahlpflichtkurs haben für meine Persönlichkeits- und Ziele entwickeln. Hat er gesagt, na gut, da hast du. Und ich hatte eine 10. Klasse, allerdings von 2 10. Klassen, diejenigen, die kein Französisch haben. So, ne, da sind wir wieder dabei. Also diejenigen, die eigentlich weniger gern zur Schule gehen, die sich nicht noch auf eine zweite Fremdsprache gestürzt haben, sondern die sich gedacht haben, ehrenvoll bis zur 10. Klasse durchhalten ist ein echtes Ziel. Und diese Schüler waren wirklich nicht, die waren nicht drauf aus, jetzt über ihr innerstes Seelenleben mit mir zu sprechen. Allerdings kannte ich alle wirklich schon seit Klasse 5 und als Musiklehrer ist man ja auch ein guter, also da hat man ja einfach auch einen anderen Stand, bilde ich mir ein, nicht kein Hate gegen alle
nicht,
anderen.
Dass aber die Musik ist, dass du einen anderen Stand hast.
Aber wenn man hört,
wird sich jeder da draußen denken, der in die Schule geht oder studiert, oh mein Gott, bitte multipliziert die Dagmar und gebt mir solche Lehrerinnen oder Professorinnen.
Es gibt ganz viele. Ja. Wir sind nicht allein.
Das stimmt. Auch ich hatte ein paar so Lehrer, wie du eine bist, aber ich hatte auch die andere Seite und ich habe es auch bei meinen Kindern anders kennengelernt. Ja. Aber zurück zu dir. Also du hast, und das hast du jetzt so schön gesagt, okay, hier hast du, mach den Kurs. Ich glaube, ganz so einfach war es nicht. Wenn ich mich erinnern kann, hast du 2-3 Jahre gekämpft, dass du endlich dieses Wahlpflichtfach machen konntest. Aber gut, erzähl doch mal weiter.
Ja, nochmal zu dem Thema, wir sind nicht allein. Ich bin überzeugt, wenn dieser Podcast gehört wird von Leuten, die in Schule arbeiten, dann sind das genau die, die ich zu uns zähle, zum inneren Zirkel derer, die schon auch der Überzeugung sind, dass einfach die Reflexion über die eigene Person nicht nur einen Effekt für mich hat, weil ich mich entlaste, sondern auch für alle anderen, die mit mir zu tun haben müssen. Ja? Also gut, ich will nicht abschweifen. Der Kurs war besetzt mit 19 Schülerinnen und Schülern, wie gesagt 15, 16, einer war 17 Jahre alt und die waren im ersten Halbjahr des 10. Schuljahres, das heißt also das Semester vor der Prüfungszeit. Und ich habe ihnen gesagt, wisst ihr, wir haben jetzt diesen Wahlpflichtkurs, wir könnten jetzt natürlich auch die klassische Musik machen, aber ich habe da eine andere Idee und da hatte ich sie dann schon. Und habe angekündigt, dass wir einen Kurs durchführen wollen, wo es nur um sie geht. Und ich habe ihnen natürlich zu Anfang auch gesagt, alle Ergebnisse, alle Erkenntnisse, die sie zu ihrer Person herausfinden, dürfen sie für sich behalten. Ich bin natürlich verpflichtet, 3 Noten müssen erhoben werden, also 3-mal muss ich eine Zensierung vornehmen, die ist auch drin in meinem Kurs, aber ausschließlich für Präsentationsleistungen, für Adaption von Algorithmen und für Zusammenfassung gewonnener Erkenntnisse, niemals für persönliche Informationen. Das war mir ganz wichtig, das habe ich Ihnen auch gesagt. Und dann bin ich mit Ihnen voll eingestiegen. Ich habe eure Firma vorgestellt. Ich habe Ihnen auch gesagt, was Sie unheimlich spannend fanden, dass ihr ja eigentlich für die Wirtschaft arbeitet, weil die Wirtschaft verstanden hat, dass gute Personalpflege große finanzielle Vorteile schafft. Und damit hatte ich sie. Ja? Also das muss man einfach so sagen. Man kann nicht sagen, wir wollen jetzt in eure Seele schauen. Dann stehen die auf und rennen raus. Dann haben die Angst. Sondern ich habe gesagt, wir haben da also Tools und Übungen, die auch in der Managerschulung benutzt werden, um Menschen weiterzuentwickeln. Und dann habe ich angefangen mit dem Schülersensor und habe mich dann mit Ihnen auf Schwerpunktthemen geeinigt. Jede Woche hatte ich 90 Minuten Zeit. Wir haben verschiedene Methoden ausprobiert. Das kann man alles nachlesen in meinem Lehrgang. Da will ich gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Wir haben dann herausgefunden für uns, dass wir als Schüler, ich beziehe mich jetzt mit ein in die Gruppe, wir haben drei Schwerpunktthemen. Das sind einmal Konflikte im Umfeld, Familie, Partnerschaft. Zweitens Leistungsdruck in der Schule, so kurz vor den Prüfungen. Und drittens Zeitmanagement. Ich verdödel meinen Tag so. Ne? Das sind so die drei Themen.
Ganz kurz, weil vielleicht einige jetzt nicht wissen, was ein Schülersensor ist. Also unsere Sensoren haben wir auch schon ein paar Mal erzählt, was da dahinter steckt. Das ist ein rundes Rad, wo man einen 360-Grad-Schnellcheck machen kann, um die wichtigsten Themen in diesem Bereich zu überprüfen, wie zufrieden man in dem ist. Und für Erwachsene ist das der Hauptsensor, bei uns der Live-Sensor. Und wir haben einen Sensor entwickelt für Schüler, weil die ja ganz anders im Leben stehen als Erwachsene. Und den hast du praktisch als Basis eingesetzt, damit sie sich einmal 360 Grad weiß.
Sogar auch mitentwickelt.
Genau. Ja, genau.
Dagmar hat ihn ja, glaube ich, mitentwickelt.
Genau. Du warst ja mit dabei, als wir diese Speichen erarbeitet haben, dass sie für sich erstmal feststellen, wie zufrieden bin ich in meinem Leben, in meinem Schuldasein.
Genau. Und die Auswertung, ich habe es so gemacht, dass ich vorne an einem Beispiel, also an einem fiktiven Beispiel, ausgewertet habe und sie quasi an ihrem Sensor mit auswerten konnten. Ich habe bei jeder Auswertung aber immer angeboten, wer möchte, dass ich mit ihm über seinen Sensor rede, wir gehen in die Aula. Ne? Also wir haben einen Nebenraum und dann konnten wir das auch machen. Beim Sensor brauchte das niemand. Da war allen klar, worauf das hinausläuft. Wir haben geclustert, unsere drei Schwerpunktthemen, dann ging es weiter. Dann habe ich ihnen mit verschiedenen Übungen, so Tools aus dem Coaching, also eine Steineübung, ne? Such dir einen Stein, der so ist wie du, begründe deine Auswahl, immer verschiedene Steine und so weiter. Wir kommen dann langsam darauf, dass jeder anders ist. Und dieser Satz, wisst ihr, man hört den ja immer in jeder Sendung und in jedem Text zur Selbstfindung steht da drin, der Schlüssel zum Glück ist, dass man versteht, du bist so und du bist okay. Und ich bin anders, ich bin auch okay. Das ist ja so dieser abgedroschene und jeder sagt, ja, schon klar, ne? Aber das ist die Quintessenz der IMA. Dass man wirklich versteht, dass man anders angetrieben, anders motiviert ist als der Gegenüber. Und wenn man das einmal verstanden hat, ich bin immer noch ganz geflasht von der IMA, weil sie so viele Fragen beantwortet, so auf so vielen Ebenen heilt, das ist einfach fantastisch. Und ich habe ihnen also klar gemacht, wir machen jetzt die IMA. Und ich war natürlich dabei beim Ausfüllen, weil die Kinder in dem Alter Erklärungsbedarf haben für bestimmte Statussymbol oder solche Wörter, die wir dann einfach nochmal... Wie gesagt, es war jetzt keine sehr anspruchsvolle Gruppe. Ich habe das dann so ein bisschen runtergebrochen, wenn sie Fragen hatten. Sie haben die IMA ausgefüllt und ich hatte hochinteressante IMA-Ergebnisse vor mir. Ich habe hochangetriebene, hochverunsicherte Kinder dort sitzen gehabt. Also ich hatte einen, der hat in der Schule nie gesprochen, mit keinem. Ne? Der saß einfach nur immer cool in der Ecke. Und der ist zum Beispiel perfektionistisch bis Schweden. Ne? Und sowas zu erkennen, war auch für mich total interessant. Und wir haben dann
vor allen Dingen, du kanntest die Kinder ja schon seit
lange, ja. Ich meine,
bei Hannah. Du kennst sie und hast jetzt nochmal einen anderen Blickwinkel auf jede Einzelne bekommen, oder?
Ich sag mal, ich hatte Hannah, da hätte ich die immer vorher aufmalen können. Das wäre genau so geworden. Mit all ihren Problemen und was sie hat. Und Hannah habe ich auch als Beispiel für meine Lehrerfortbildung genommen, vorgestellt, das ist Hannah. Und das durfte ich auch. Also ich habe die Kinder auch gefragt, ob ich bestimmte Grafiken, die entstehen, Plakate abfotografieren darf zur Dokumentation, weil wir die Ersten sind, die das machen, haben sie gesagt, klar, kein Problem, das sind meine Schüler. Volles Vertrauen. So, und dann habe ich die IMA natürlich mit jedem Einzelnen auch ausgewertet und dann sind wir in die drei Themen gegangen. Wir haben also verschiedene Tools von euch gemacht zum Thema...
Sag die drei Themen nochmal, genau.
Die drei Konflikte. Themen. Konflikte im Umfeld, in der Familie und bei Freunden und so weiter. Wir haben viel darüber geredet. Wir haben auch mit Cartoons gearbeitet, Redezeit gehabt. Wir haben dann den Konfliktsensor eingestellt. Wie verhalte ich mich in Konflikten? Wir haben das auch für uns ausgewertet. Und sie sind natürlich so offen. Sie kennen sich. Sie sind 10. Klasse. Sie kennen sich seit der 5. spätestens. Und sie haben dann natürlich auch Bestätigung erfahren durch ihre Mitschüler. Ne? Ja, genau so bist du. Genau so machst du das immer. Also das war natürlich auch so ein bisschen familiär. Kann man mit einer gemischten, unbekannten Gruppe so nicht durchziehen. Da muss schon ein bisschen, die Chemie muss schon stimmen. Und ich habe, natürlich bin ich immer von mir ausgegangen. Ich habe ihnen auch meine E-Mail gezeigt. Ich habe ihnen auch meine Sensoren gezeigt, weil ich finde, das löst auch immer so ein bisschen, ne? Und ja, dann haben wir also Konflikte. Dann haben wir, da gab es dann auch eine Präsentation in einer Gruppenarbeit. Was sind die typischen Konflikte? Wie verhalte ich mich häufig? Wie kann ich mich besser verhalten? Da gab es eine Zensur für diese Präsentation. Dann hatten wir Zeitmanagement. Wir haben die Eisenhower-Methode. Wir haben vorher eure Tools mit der die Zeitfresser und all dem, was dazu gehört, bearbeitet. Und wir haben als drittes Thema gehabt Konflikte, Zeitmanagement, Leistungsdruck. Da haben wir uns dann Ausschnitt angeguckt von Topmodel, Germany's Next Topmodel, wie man mit Leistungsdruck nicht arbeiten soll. Das war sehr, sehr lustig. Und Leistungsdruck, damit umzugehen, Ansprüche an sich selbst und so weiter. Wir haben oft die Rückkopplung zur eigenen IMA gefunden. Und dann haben wir Körpersprache und Stärkenarbeit von euch. Das gesamte Modul Stärkenarbeit habe ich mit Ihnen durchgezogen bis zum Schluss. Und am Ende auch noch geschafft, die Visionsaussage, die ja nicht einfach ist, allein von der Formulierungstechnik her. Aber sie haben alle was gefunden und sie haben auch alle am Ende sehr tolle bilaterale Gespräche mit mir geführt zum Thema Selbstreflexion. Weil am Ende des Lehrgangs wollte ich jeden Einzelnen nochmal sprechen, damit sie nicht so allein sind. Und die anderen haben in der Zeit Rechercheaufgaben gehabt zu, wo kann ich mich denn jetzt einbringen mit meinen Stärken in bisschen Berufsorientierung. Was wäre denn jetzt was für mich? Arbeite ich besser im Team oder brauche ich eine Leitungsposition? Habe ich einen Ordnungswert? Kann ich also am Schreibtisch oder brauche ich viel Bestätigung? Muss ich mit Menschen arbeiten? Wie auch immer. Und in der Zeit habe ich dann mit jedem Einzelnen auch nochmal gesprochen und sie haben so ernsthaft und so aufgeschlossen und interessiert über sich selbst gesprochen, dass ich gemerkt habe, sie haben zwei Dinge verstanden. A, ich bin wichtig. Und B, ich bin mit meinen Themen nicht allein. Ich erkenne, dass alle anderen um mich rum quasi die gleichen Schwerpunktthemen haben, quasi die gleichen Probleme, aber ich bin anders. Ich bin wichtig. Ich reagiere in bestimmten Situationen anders als der andere, weil ich anders angetrieben, anders motiviert bin. Und das war ein absoluter Erfolg. Sie haben also Zusammenhänge erkannt zwischen ihren inneren Motiven und ihrem Verhalten, ne? Und sie haben ihre Alleinstellungsmerkmale schätzen gelernt. Und oft ist das Alleinstellungsmerkmal das, wofür sie sich schämen und was sie ausbremst. Sie wurden ja 10 Jahre lang in Schule nicht gefragt, wie geht's dir denn mit deinen Anlagen, mit dem, was du bist und was du hast.
Wie war das denn für die Schüler? Weil das war ja dann für sie praktisch komplett neu, mal so in die Tiefe über sich selber nachzudenken, das zu reflektieren, zu analysieren und dann vielleicht sogar festzustellen, hey, ja, wie du sagst, ich bin so und das ist toll, wie ich bin und ich könnte sogar was damit bewirken.
Ja.
Was hattest du denn da für einen Eindruck, sich das so verändert hat im Laufe der Zeit?
Also es war wirklich, ich musste wirklich erstmal ein paar Wochen Schorf abkratzen, ne? Das ist klar, um überhaupt sie ein bisschen aufzuweichen. Und wie gesagt, man ist natürlich auch ein bisschen Entertainer. Ich bin ein bisschen vorangegangen und habe auch von mir viele Dinge gucken lassen und gesagt, so und so. Im Prinzip müssen sie ihre Hemmung überwinden, sich überhaupt erstmal in den Mittelpunkt zu stellen. Weil das ist wirklich, also in Schule kommt das zu kurz. Und ist ja auch logisch, das Unterrichtsgeschehen hat ein ganz anderes Anliegen. Ne? Und dann über sich zu reden, am schwersten fällt ihnen, und da sind viele Tränen geflossen und wir haben wirklich auch schwierige Momente gehabt, es fällt ihnen schwer, sich selbst zu loben. Um Gottes Willen. Ich habe gedacht, bitte lass das nicht, also ich war auch dicht vorm Wein, weil ich denke, das kann doch nicht sein, dass dieses intelligente, bildhübsche Mädchen jetzt sitzt und kriegt den Satz nicht raus. Also sie können sich selbst nicht loben, egal in welchem Zusammenhang, egal wofür jetzt, aber sie haben es nicht gelernt. Und besonders Mädchen sind so konditioniert, dass sie sofort 5 Punkte aufzählen können, mit denen sie nicht zufrieden sind. Und wenn man ihnen ein Kompliment macht, auch das gilt für erwachsene Frauen genauso, steht sofort das Licht unterm Scheffel. Du hast aber einen schönen Pullover an. Ach, das alte Ding, das habe ich doch das hatte ich schon so oft an. Ja, so. Oh, dein Kuchen ist aber schön, schmeckt aber gut. Nee, also ich finde, mir ist die Schlagsahne da drauf heute nicht so gut gelungen. Das ist so feminin, das macht mich krank. Wenn einer zu mir in der Schule sagt, Mensch, sag mal, du siehst aber heute gut aus, dann sage ich, Dankeschön, gestern nicht oder was?
Ja, oder einfach mal nur
Danke sagen können, ja, und es annehmen.
Richtig,
ja?
Richtig.
Das ist was man schon lernen muss.
Das, ja, muss man lernen. Und die Kinder haben wirklich große, große Schwierigkeiten gehabt. Natürlich die Jungs auch. Etwas zu nennen, was sie an sich erkannt haben, was gut ist, was sie lieben, was sie mögen, was sie gut können. Und das haben wir also wirklich auch geübt. Und es ist zu beobachten gewesen, dass es ihnen besser gelungen ist. Es ist ihnen besser gelungen. Ja.
Diese Stärkenarbeit, die ist ja für alle schwierig, die war sogar für uns schwierig, als wir sie entwickelt haben, wo wir gesagt haben, okay, wir schreiben jetzt mal alle Stärken auf, die jeder von uns hat. Und am Schluss hatten wir irgendwie eine Liste von, ich weiß nicht, 30 oder 35 Punkten. Ja, wir sind ja auch schon ein bisschen fortgeschritten von der Lebenserfahrung.
Ja, und das ist aber schon sehr unterschiedlich, weil eben Menschen, die nicht so ein gutes Selbstwertgefühl haben, die kriegen auch keine 5 Punkte zusammen.
Richtig.
Und
weil sie
Menschen,
sie auch nicht gesagt bekommen, weil sie sie nie gesagt bekommen, deswegen haben sie sie nicht im Kopf. Sie ist ihnen nicht
sie
bewusst.
Sie kriegen nur die Fehler.
Richtig.
Ja.
Und das ist immer gut im Verurteilen und im Bewerten,
richtig,
und im Kleinmachen. Und auch das finde ich so schön, dass du ihnen da auch mal gezeigt hast, dass man eben anders denken kann, mal in eine andere Richtung denken kann und mal anders damit umgehen kann.
Und ich muss noch ganz kurz erzählen, was Lustiges. Ich mache immer am Abschluss des Schuljahres Tanzkurse für die Abiturienten der 12. und die Abschlussschüler der 10. Und diese Tanzkurse beziehen sich immer auf den Eröffnungswalzer beim Abschlussball und auf 1, 2 lateinamerikanische, was sie wollen, Tänze. Und ich habe immer ein riesen Heckmeck, bis sich die Pärchen so gefunden haben. Ne? So. Und in dieser Gruppe, ihr könnt es mir glauben oder nicht, hatten wir dann so ein Draht. Ne? Ich habe gesagt, stellt euch auf, denkt. Ne? Und dann fingen sie natürlich an. Ja, wir kennen ja jetzt unsere Stärken und wir sind selbstbewusst und wir machen das. Und dann haben sie sich zusammengefunden zu Pärchen. Und wir haben so lustig getanzt, wir haben das so schön gemacht. Der Eröffnungswalzer war der Knaller dieses Jahr. Weil sie einfach, also letztes Jahr, weil sie einfach, sich ein bisschen gestärkt haben in diesem Kurs.
Wow, ja, ich habe gerade echt Gänsehaut.
Also ist wirklich, so wirklich,
weil
wirklich
das,
so gewesen.
Weil mich das selber so berührt, das ist so unglaublich.
Ja.
Du stellst ja tatsächlich auch ein bisschen dein Licht unter den Scheffel, wenn ich dich immer lob und sage, du weißt gar nicht, glaube ich, was du da für Samen gesät hast bei diesen Kindern. Und deswegen fände ich das so, so wichtig, dass das wirklich sich in die Welt skaliert,
ja,
und in die Bildung mehr integriert wird. Ich habe noch eine Frage. Was glaube ich nämlich auch für die Kinder, für Schülerinnen oft schwer ist oder anders ist, als es normalerweise bei uns im Erwachsenencoaching ist, weil als Erwachsener hat man ja Selbstverantwortung für sein Leben. Wir leben in einer Demokratie, wir werden nicht versklavt, wir können jeden Tag frei entscheiden, wie wir unser Leben leben wollen und welche Richtung wir einschlagen. Kinder können das ja nicht, bis sie selber selbstverantwortlich im Leben sind. Das heißt, sie sind ja trotzdem in Abhängigkeit noch zum Elternhaus.
Mhm.
Und da ist ja der Coaching praktisch oder das, wie man mit Kindern da arbeitet und wie man sie da entwickelt, nochmal ganz was anderes. Wie waren denn deine Erfahrungen da mit den Kindern, dass sie, wie sie das mit dem Elternhaus auch geschafft haben oder für sich verstanden haben, was kann ich denn, ich bringe da auch immer gerne unser Müssen, Können, Wollen ein, weil für die Kinder ist der Willen vielleicht da, aber das Können ist in vielen Punkten noch nicht da. Was hat es denn auch für sie gebracht, diese Reflexion oder vielleicht auch der Perspektivwechsel durch die IMA, weil sie haben ja nicht nur sich und die anderen Schüler verstanden, sondern vielleicht auch verstanden, meine Eltern ticken ja auch anders.
Ja.
Jetzt weiß ich, warum meine Mama oder mein Papa mich da immer schimpft.
Mhm.
Ja. Hat das auch was gemacht? Hat das auch was gebracht? Hast du da auch irgendeine Erfahrung noch?
Na, wir haben natürlich gleich bei der Herausarbeitung der Schwerpunkte beachtet, wie ihr es ja auch immer macht bei den Sensoren. Ist es ein Thema, das ich beeinflussen kann oder nicht? Ne? Und dadurch fallen natürlich finanzielle Themen raus aus diesem Kurs, was auch gut und richtig ist. Da können wir eh nichts dran ändern. Und wir haben natürlich auch beim Zeitmanagement unsere Grenze erkannt. Wie viel Zeit haben wir zur Verfügung? Weil wir sitzen ja nur mal 8 Stunden in der Schule oder 7. Und
und auch so Geschichten wie Umzug, Wohnungswechsel, da können Kinder nicht sagen, ich ziehe jetzt nicht um,
ja,
sondern
richtig,
die müssen mit
Ja, ich hatte auch tatsächlich einen im Kurs, der war gerade zugezogen und so. Der hat es natürlich schwer gehabt und der wollte erst auch gar nicht mit uns reden, ist dann aber aufgetaut. Weil ich ihm auch erklärt habe, wir haben keine Vorurteile gegen dich, können wir nicht, weil wir kennen dich nicht, ne? Kannst du ruhig sagen. Und der war nachher auch ziemlich entlastet, aber der hat natürlich darunter gelitten unter dem Umzug. Und wir haben immer auch geschaut, sind es Themen, die wir selbst beeinflussen können oder nicht. Allerdings Konflikte im näheren Umfeld ist ja Konflikte mit Eltern. Und wie du schon sagst, die IMA war ja nicht nur für uns, unsere Person interessant, sondern uns ist klar geworden, dass auch unsere Eltern von bestimmten Sorgen und eigenen Erlebnissen geprägt sind und sich so verhalten. Und wir haben dann ja auch Rollenspiele gemacht und so weiter und so fort. Und sie haben eben auch erkannt, dass sie durchaus im Konflikt mit ihren Eltern eine Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen auf den Verlauf des Gespräches. Und zwar massiv. Es gibt natürlich immer nur zwei Wege, Angriff oder Flucht, sagt der Psychologe, und dann ist Schluss. Aber es gibt natürlich einen Angriff, den man mit Verstand führen kann. Ne? Also man muss nicht rausrennen, Tür zu schlagen. Manchmal ist es wieder wichtig, die Situation zu verlassen, um nicht zu eskalieren. Das hat natürlich auch nochmal mit dem Hormonhaushalt zu tun. Machen wir uns nichts vor, die sind ja nur noch anders geladen als wir. Und da haben wir schon öfter auch erkannt und herausgebracht, dass natürlich die Abhängigkeit von Eltern noch gegeben ist. Und wir haben uns auch bei der Visionsaussage letztendlich auf ein Leben gestützt, nach dem Auszug von zu Hause. Ne, wo will ich langfristig hin? Da haben wir es dann abgeworfen, aber bis dato war uns schon klar, dass wir im Zusammenleben mit unseren Lehrern, mit unseren Mitschülern, mit unseren Eltern wenig Fluchtmöglichkeiten haben.
Ne? Aber wie hilfreich auch das ist, festzustellen für sich, nun sind die ja sehr jung, 15, 16, 17, sagst du, da sind 2, 3, 4 Jahre erstmal nochmal eine lange Zeit durch eine Ausbildung zu gehen und dann wirklich für sich alleine verantwortlich zu sein. Aber auf der anderen Seite ist es eben nicht unerreichbar, sondern da ist Licht im Tunnel. Und wenn man da was mitkriegt, wo man einfach schon verstanden hat, okay, hier Kommunikation war ein wichtiges Thema in deiner Begleitung. Ja. Ich kann auch anders kommunizieren. Ich kann diese Phase super überstehen. Und wie du sagst, dass man den Großteil dann auf dieses Danach, wenn ich selber in meinem Leben unterwegs bin, gestärkt da rausgehe, das Ziel war, dann glaube ich, dass diese Zeit, die bis dahin ist, bis sie jetzt in ihrem Leben stehen, sie komplett anders verleben werden, als sie das ohne deine Begleitung gemacht hätten. Und ich kann wieder nur sagen, ich glaube, du bist dir noch gar nicht bewusst darüber, was du da für unglaubliche Samen für ihr weiteres Leben gesät hast. Ich finde es ganz toll und ich bin so begeistert, dass du das gemacht hast und geschafft hast und kann mich da nur bedanken und Chapeau, meinen Hut ziehen. Ganz, ganz toll, Dagmar.
Jetzt wollen wir ja auch anderen interessierten Lehrerinnen die Möglichkeit geben oder Menschen, die in diesem Bereich arbeiten.
Direktorinnen, Ministerinnen,
Kultusministerinnen,
wer auch immer uns zuhört.
Alle
bewegen, motivieren.
Ja, die Welt hier tatsächlich zu einem besseren Ort zu machen. Wir haben eine extra E-Mail-Adresse aufgesetzt, die heißt bildung@denkzeuge.com, also bildung@denkzeuge.com. Und wer an die Adresse schreibt, die wird direkt weitergeleitet an dich, Dagmar.
Ja.
Du bist daran, ein größeres Programm zu erarbeiten, wo du gesagt hast, wo Referendarinnen einmal Hilfestellung bekommen, sich selbst zu finden, sich selbst besser zu verstehen und dann aber auch entwickelst du Ideen, wie man diese Geschichten mehr in die Welt tragen kann und vielleicht an anderen Schulen
studentische Ausbildung ist gerade auch ein Thema, das war gerade die Woche bei dir auf dem Tisch, da wollen wir jetzt noch gar nicht wieder weiter einsteigen, aber da machen wir noch mal einen neuen Podcast raus, wenn du da weiter bist in dem Thema, weil das finde ich auch super spannend, eben nicht nur für Schüler, sondern dann eben auch für die Studenten. Das ist sicher auch interessant.
Sobald ich meinen ersten Fuß in den Hörsaal gesetzt habe, werde ich mich bei euch melden, welchen Fuß in der Tür habe.
Weiter. Sehr schön, sehr schön.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, liebe Dagmar, wir sind mit unseren Fragen hübsch durch. Wir könnten mit dir stundenlang weiterreden und wir werden uns auch wieder treffen und weiterreden, wie wir gerade gesagt haben. Wir sagen schon mal vielen, vielen Dank von unserer Seite, aber ich gebe gern immer das Wort am Schluss nochmal an unseren Gast zurück. Hast du denn noch was Wichtiges auf dem Herzen, was du unseren Hörerinnen, Lehrerinnen und allen anderen da draußen gerne mitgeben möchtest?
Ja, auf jeden Fall tatsächlich. ich möchte nochmal sagen, dass mich so begeistert und mitreißt, dass eure Tools diese vielfältigen inneren Prozesse, psychologische Prozesse, Entwicklungsprozesse innerhalb einer Persönlichkeit und was dieses Riesenfeld der Psychologie ja auch beinhaltet. Eure Tools brechen es so herunter, dass es wirklich für jeden verständlich ist und funktioniert. Und trotzdem den Anspruch an die Wissenschaftlichkeit nicht verliert. Also es hat Hand und Fuß und es ist aber so aufbereitet, dass man wirklich jeden mitnehmen kann mit diesen Übungen, und sie sind selbsterklärend, und am Ende dieser Aha-Effekt, das macht eure Tools so wertvoll und auch so geeignet für Arbeit mit niedrigschwelligem Klientel, und das meine ich nicht abwertend, sondern mit jüngsten Schülern, also wirklich auch schon im jugendlichen Alter, und mit Leuten, die nichts am Hut haben mit Selbsterkenntnisprozessen und all dem, was dazugehört, sondern wirklich für jeden kann es eine Entlastung bedeuten, eure Tools auf sich selbst und sein Umfeld anzuwenden. Und das ist das, was mich begeistert, und das ist eigentlich meine Mission. Dass wir wirklich sagen, gerade für den Bildungssektor, wo wir so wenig Zeit und Raum haben und wo es uns so schwer fällt, über die eigene Persönlichkeit nachzudenken, auch uns Lehrern, wo bleiben wir denn auf dem ganzen Weg? Wir selbst müssen gesund sein und wir müssen in den Spiegel gucken und sagen, Mensch, Alte, gut siehst du aus. Und wenn uns das nicht mehr gelingt und wir uns nicht mögen, können wir auch die anderen nicht mögen. Ja? Und man muss Menschen mögen, um mit ihnen zu arbeiten. Und das zu erhalten, dafür sind eure Tools einfach der Hammer, und sie funktionieren, ob ich mit Lehrern arbeite, ob ich mit Jugendlichen arbeite oder ob ich das meiner Mutter erzähle. Das ist vollkommen egal. Jeder versteht, was am Ende dabei rauskommt und was es für ihn selbst bedeutet. Und das ist so toll. Das wollte ich sagen.
Oh mein Gott, vielen Dank. Ich kann jetzt fast nichts mehr sagen. Mir stehen gerade die Tränen in den Augen. So viel Lob. Ich kann nur Danke sagen, liebe Dagmar.
Es ist erprobt. Es ist
vielen Dank.
Ja, gerne.
Vielen, vielen lieben Dank. Es war ein wunderschönes Gespräch mit dir. Super spannend. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, für euch war es jetzt auch spannend und interessant. Und wie immer, wir freuen uns über eine Bewertung, und wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt, weil euch das Thema interessiert und ihr euch mit der Dagmar da connecten wollt und ja, mit ihr gemeinsam skalieren wollt, was sie da Schönes angefangen hat aufzubauen. Tausend Dank, liebe Dagmar, und ich bin mir sicher, es wird den nächsten Podcast geben.
Auf ein neues, immer wieder gern.
Ja. Tschüss. Also, bis bald.
Tschüss. Tschüss.
Das war Die Denkbar, wo alles möglich ist, mit Michaela Lang und Oliver Fritsch. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung und wenn du uns an deine Freunde weiterempfiehlst. Solltest du mehr wissen wollen, wie du dich, dein Business oder auch andere mit dem Pocket Coach und den Tools weiterentwickeln kannst, dann erfahre mehr unter denkzeuge.com oder unter pocketcoach.ai.